Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ein amerikanisches Schiff ortet ein fremdes Objekt, das seinen Weg versperrt. Der US-Kapitän: Bitte ändern Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Antwort: Ich empfehle, Sie ändern Ihren Kurs 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Amerikaner: Dies ist der Kapitän eines Schiffes der US-Marine. Ich sage noch einmal: Ändern Sie Ihren Kurs. Antwort: Nein. Ich sage noch einmal: Sie ändern Ihren Kurs. Der Amerikaner wird wütend. Dies ist der Flugzeugträger USS Lincoln, das zweitgrößte Schiff in der Atlantikflotte der Vereinigten Staaten. Wir werden von drei Zerstörern, drei Kreuzern und mehreren Hilfsschiffen begleitet. Ich verlange, dass Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden ändern, oder es werden Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit dieses Schiffes zu gewährleisten. Antwort: Wir sind zwei Personen. Uns geleiten unser Hund, unser Essen, zwei Bier und ein Mann von den Kanaren, der gerade schläft. Wir fahren nirgendwo hin. Wir befinden uns im Leuchtturm A853 an der Küste von Galizien. In gewisser Weise geht es uns wie diesem Kriegsschiff, wenn wir uns dem Wort Gottes nahen. Vielleicht euch nicht. Ich jedenfalls habe festgestellt, dass in manchen Themen ich mehr der Kultur oder dem Zeitgeist vertraut habe, als dem Wort Gottes. Dass ich mich in der Versuchung befand, und in der befinden wir uns immer wieder, das wurde ja vorher schon gesagt, ist gar nicht so leicht, das herauszufinden, aber dass ich vor lauter Sorge, dass moderne Menschen vielleicht sich von der Weisung Gottes abschrecken lassen oder von seinen Geboten oder von manchen Dingen, ich so ein bisschen die Autorität an manchen Stellen abgeschwächt habe vielleicht. Glaubt mir, ich habe gerungen und gefühlt mehr als andere, denn in Gesprächen mit Leuten habe ich gemerkt, sozusagen diese Themen, die mich da belastet haben oder die mich immer wieder umgetrieben haben, weil ich da keinen rechten Standpunkt zugefunden habe. Und ich sozusagen auf zwei Beinen hin und her gewankt bin zwischen Kultur und Wort Gottes. Und für mich erkannt habe, mit all meinen Überlegungen, mit meinen Rationalisierungen, Erklärungen, bleibe ich doch das Schiff, das auf den Leuchtturm zufährt. Die Kultur, unser Lebenskontext ist das Kriegsschiff. Das Wort Gottes ist der Leuchtturm, und das Evangelium lässt uns nach den Weisungen Gottes leben. Es ist genau wie Jesus gesagt hat: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte bleiben. Also Himmel und Erde, Überzeugungen, Kultur, alles wird vergehen, aber Gottes Worte bleiben. Letzte Woche ging es darum, wie wir als Menschen des Glaubens leben sollen oder leben, wenn wir Erwählte sind. Wenn wir verstehen, wir sind erwählt durch Jesus Christus. Er hat uns in ein neues Leben geführt. Wir sollen also heilig sein, abgesondert für Jesus, demütig sein, zu wissen, dass wir ganz aus der Gnade leben, erlöst zu sein und treu zu sein. Und heute zeigt uns der Predigttext aus dem Hebräerbrief, wie wir als Christen leben sollen. Ich lese mal den Text im 13. Kapitel, die ersten 6 Verse. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen: Der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Der Apostel des Hebräerbriefs zitiert hier zweimal aus dem Alten Testament, einmal Josua und einmal Psalm 118. Abschließende Ermahnungen, so ist das 13. Kapitel des Hebräerbriefs betitelt in der Lutherübersetzung, nachdem der Apostel in einem sehr lesenswerten Brief an die Hebräer nämlich herausgestellt hat, wie besonders Jesus Christus ist, wie einzigartig der neue Bund ist und dass in Jesus sich all die Opfergesetze des Alten Testaments erfüllt haben und zum Höhepunkt kommen, in dem Christus sich aus Liebe und Hingabe selbst geopfert hat. erklärt er nun, wie wir aus der Taufe leben, wie wir als Menschen, als neue Menschen leben, die wir ganz dem Herrn gehören, die wir uns ganz dem Herrn unterstellt haben. Drei Ermahnungen, drei alte Werte. Mindestens bei einigen dürften sie vielleicht ein wenig auf Widerstand stoßen. Da ist einmal die Bruderliebe, zum zweiten die Keuschheit und zum dritten die Genügsamkeit oder vielleicht moderner Liebe, Zurückhaltung, Zufriedenheit. Bleibt fest in der Bruderliebe, schreibt der Apostel. Das bedeutet zunächst, die Liebe unter den Geschwistern ist nicht etwas, was wir erst erschaffen oder erzeugen müssten. Bleiben kann man nur in dem, worin man sich schon befindet. Ja, bleibt im Auto, sagen wir zu den Kindern. Warum? Weil sie schon im Auto sind, während wir jetzt rausgehen. Bleibt bitte da drin. Oder in Corona-Zeiten, ja, jetzt nicht mehr so. Bleibt zu Hause, ja, also bleibt da, wo ihr seid. Und so ist es mit der Liebe, die wir untereinander haben sollen, auch. Bruderliebe, Geschwisterliebe ist keine seelische, sondern eine geistliche Wirklichkeit. So schreibt Bonhoeffer in seinem Klassiker Gemeinsames Leben, das ich jedem von euch und Ihnen nur ans Herz legen kann. Ein ausgezeichnetes Buch über gemeinsames Leben. Also, diese Liebe ist kein Ideal, das wir erstmal verwirklichen müssten. Nein, sie ist eine Wirklichkeit Gottes, an der wir teilhaben dürfen als Christinnen und Christen oder als alle Menschen, die sich dem Glauben an Jesus Christus hingehen. Und je klarer wir das vor Augen haben, desto dankbarer dürfen wir auch sein für unsere Brüder und Schwestern oder Schwestern und Brüder, die wir ansonsten leicht mal kritisieren, leicht mal verachten oder vielleicht sogar gänzlich meiden. Es bedeutet also nochmal, dass wir nicht von der Seele heraus lieben, nicht aus meinen Gefühlen und Zuneigungen, andere Liebe sozusagen. Der andere ist nicht mein Bruder, weil ich mir ihn auserwählt habe oder meine Schwester. Nicht, weil sie mir so sympathisch sind oder ich besondere Gefühle dazu hege, sondern weil wir den gleichen Vater haben, denselben Vater haben und denselben Herrn, Jesus Christus. Deswegen sind wir Geschwister untereinander. Und dass wir erlöst sind und dass Gott uns platziert hat in der Gemeinde. Wie in einer natürlichen Familie können sich die Geschwister ja auch nicht aussuchen. Also, was uns verbindet, ist die Verbundenheit mit Christus. Und das ist einzigartig. In dem Festhalten, also bleibt fest in dieser Liebe, steckt auch eine gewisse Dringlichkeit. Nämlich, dass die Liebe, die wir untereinander haben, immerhin Kennzeichen wahres christlichen Lebens sind. Jesus sagt einmal, an eurer Liebe, die ihr zueinander habt, wird die Welt erkennen, dass Gott mich gesandt hat. Und das ist wunderbar. Und deswegen, liebe Matthäus-Gemeinde, ja, liebe Gemeinde, lasst uns festhalten an dieser geschwisterlichen Liebe. Lasst uns vergeben, da wo wir Klage gegen den anderen haben. Lasst uns auch zusammenbleiben, uns nicht isolieren, sondern verstehen, dass Gott uns gemeinsam auf den Weg geschickt hat. Gerade jetzt in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, alles zerflattert so ein bisschen. Ja, wer ist denn überhaupt noch da? Wer hält sich überhaupt noch dazu? Dass wir zusammenbleiben. Und diese Liebe, diese Geschwisterliebe hat zwei Auswirkungen. Das lesen wir auch hier im Hebräerbrief. Nämlich das erste ist die Gastfreundschaft. Seid gastfrei. Gastfreundschaft ist auch ein Wert, den wir als Matthäus-Gemeinde hochhalten, den wir leben und leben wollen. Großzügige Gastfreundschaft. Weil Gott uns in dieser Welt großzügig bewirtet. Großzügig an seinen Tisch gebeten hat und alles mit uns teilt, ist jede Form der Gastfreundschaft, die wir üben oder schenken, einfach Ausdruck der Gottesebenbildlichkeit. Wir zeigen damit, wie unser Gott ist, indem wir gastfreundlich sind. Die alten Klöster schrieben es in ihren Regeln, im Gast kommt Christus. Ein einzigartiger Gedanke. In jedem Gast, jeder Gast wird so behandelt, als ob Christus selbst in das Haus käme. Und so können wir Gastfreundschaft weitergeben. Untereinander, indem wir einander einladen, indem wir miteinander am Tisch sitzen, aber auch Fremden und Bedürftigen, die die lebensnotwendigen Dinge nicht so haben, wie wir sie haben. Für die sollten wir diese Gastfreundschaft üben. Das ist etwas, was herausfließt aus einem christlichen Leben, wie eine Frucht. Und das zweite Beispiel für die Bruderliebe, Geschwisterliebe, ist das Kümmern um verfolgte Christen. Der Hebräerbrief wurde in einer Zeit geschrieben, in der es heftige Verfolgungen gab. Christen wegen ihres Glaubens eingesperrt, gefoltert und letztlich auch getötet wurden und im Gefängnis gelandet sind. Und darum heißt es, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Nun, es kann jedem Christen passieren, dass er wegen seines Glaubens verspottet wird oder Nachteile bekommt, beschimpft, geschlagen oder eingesperrt wird. Und auch uns hat er nicht, Gott nicht versprochen, es wird euch nichts passieren. Paulus sagt sogar einmal, alle, die an Jesus Christus glauben, müssen Verfolgung erleiden, ja, oder müssen Bedrängnis erleiden. Denken, oh nein. Also es ist uns nicht versprochen, es kann uns passieren. Und deswegen umso mehr sollen wir daran denken, an die Christen, die genau dieses Schicksal erleiden gerade. Und deswegen ist auch so ein kostbarer Dienst, den wir tun können, mindestens zu beten für die Geschwister, die wegen ihres Glaubens leiden. Und Open Doors ist ein wunderbarer Dienst, der uns immer wieder vor Augen führt. Leute, die Christen werden verfolgt, immer noch, auf der ganzen Welt, in einzelnen Teilen. Und wir sollen einfach darauf achten und sollen nicht sagen, naja, das geht uns nichts an, sondern es geht uns sehr wohl was an und wir dürfen uns damit eins machen im Gebet. Das zweite ist die Keuschheit. Zurückhaltung. Über die Ehe gibt es ja viel zu sagen, über die Entwicklung von Ehemodellen auch, darüber, wie Ehe damals verstanden wurden und mit welchen Werten wir in unserer Gesellschaft heute leben. Klar ist Gottes Wort hier, die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Also wir haben als Christen die Ehe hochzuhalten. Sie ist immerhin eine Schöpfungsordnung Gottes. Jesus selbst sagt es so in Matthäus 19, Gott schuf Menschen als Mann und Frau und sagte, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Nun, das Thema Sexualität dürfen wir weder gesetzlich und moralistisch verstehen, noch gesetzlos oder einfach nur relativ, sondern vom Evangelium her. Die Gesetzlichkeit sagt uns, Sex ist böse oder wir sollten keinen Sex außerhalb oder vor der Ehe haben, sonst werden wir nicht von Gott angenommen, sonst werden wir nicht erlöst. Der Relativismus oder der Liberalismus, der sagt ganz einfach, weil wir erlöst sind, weil Gott uns liebt, können wir eigentlich machen, was wir wollen. Es ist alles schon in Ordnung. Aber das Evangelium schenkt uns eine komplett neue Einstellung. Jesus schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das von ihm geht, das uns unsere Augen, seine Augen schenkt, so zu leben. Und er hat uns ganz bedingungslos geliebt. Er hat sich für uns hingegeben. Und so ist die Hingabe Jesu für uns auch ein Beispiel, wie er gelebt und verstanden ist. Und darum sollen wir nicht körperlich intim werden, ohne unser ganzes Leben zu teilen. Wenn wir uns sexuell hingeben, dann sollen wir das auch vor dem Gesetz, auch vor der Gesellschaft und als ganze Person tun. Und natürlich erregt das Widerstand. Natürlich können wir 1000 Vernunftgründe finden, warum wir das nicht tun oder warum das heute überhaupt nicht mehr modern ist oder warum überhaupt. Aber für mich ist Gottes Wort an dem Punkt der Leuchtturm. Ich habe euch vorher schon von dem Ringen erzählt. Ihr erinnert euch, Gottes Wort über die Kultur zu setzen oder was gewinnt in unserem Leben, ist über alle Dinge letztlich entscheidend, wie wir Entscheidungen treffen oder wie wir etwas weitergeben. Und wir reden ja jetzt auch über unsere nächste Generation, denen wir etwas weitergeben wollen, etwas zu sagen haben. Was haben wir hier zu sagen? Geben wir das weiter, was alle sagen oder halten wir uns irgendwie, wie verstehen wir das Wort Gottes an dem Punkt? Auch wenn es als Zumutung kommt, auch wenn es mich in Frage stellt, meine bisherigen Vorstellungen und Meinungen dazu. Aber es ist ja auch gleichzeitig eine Freiheit, wenn uns Gottes Wort trifft. Wenn wir uns beugen, wenn wir sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, er hat das Recht, mir über jedes Thema etwas zu sagen, wie er die Sache sieht. Und das ist großartig. Und deswegen will ich euch herausfordern zu lassen, ganz neu vom Evangelium, von dieser Sicht des Evangeliums. Einmal an dem Punkt, zweitens in der Treue in der Ehe. Nicht einfach, darum geht es auch nicht, gesetzlich zusammenbleiben, weil man muss, aber auch nicht sich einfach treffen, weil man ja von trennen, weil man von Gott erlöst ist, sondern immer wieder die Treue, immer wieder die Leidenschaft, immer wieder die Einheit zu suchen. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Das heißt, es ist etwas ganz Heiliges und Großartiges, weil es die Beziehung Gottes mit seinem Volk letztlich widerspiegelt. Und die Ehe hat Gott zum Mittelpunkt, zumindest die christliche Ehe. So ist es vom Verständnis der Schrift her. Nun, für all das braucht man natürlich eine Gemeindekultur. Und zwar eine gesunde Gemeindekultur, ohne Gemeinde, die diese Werte hochhält und liebevoll lebt und unterstützt, können wir kaum die Keuschheit vor der Ehe leben, selbst wenn wir daran glauben. Warum? Weil natürlich bei jungen Menschen auch der Sog der Gesellschaft so stark ist. Weil es bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, wo die Sexualität als persönliche Freiheit jedes Einzelnen gefeiert wird. Das ist ein starkes Stück. Und da zu sagen, ich mache das anders. Ich erlebe das bei unseren Jugendlichen teilweise, die sagen, ich will das leben. Und ich finde, man sollte das auch unterstützen, ohne Gesetzlichkeit, ja, und ohne, also einfach diese Stärkung vom Evangelium her. Und ohne Gemeinde, die Ehe feiert und Ehepaare stärkt, was auch Gott sei Dank in dieser Gemeinde getan wird. Wenn die Krise kommt, wie können wir durchhalten? Wer hilft uns, wenn wir am liebsten davonlaufen aus der Ehe, weil vielleicht in die nächstbeste Affäre zu stürzen, weil man sich so vernachlässigt fühlt? Das sind ja Probleme, die mit denen Menschen zu tun haben und sich fragen, ja, bringt es das noch? Sollen wir noch? Hat es noch Zukunft? Gottes Wort ist hier ganz klar. Hier steht im Vers 6, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Also Gott, wenn Gott was von uns erwartet und wenn Gott uns sein Wort gibt, dann schenkt er uns auch die Kraft. Wenn wir uns ganz an ihn wenden, das heißt nicht, dass alles gut geht, das heißt nicht, dass es kein Scheitern gibt, aber es heißt, dass wir alles geben und ihm den Raum schenken in uns. Und so ist Keuschheit und Selbstbeherrschung eine Frucht des Heiligen Geistes, wie Paulus sagt im Galaterbrief. Und drittens die Genügsamkeit. Seid nicht begierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Auch hier wollen wir weder der Gesetzlichkeit folgen, noch der Gesetzlosigkeit. Der alte Kirchenvater Tertullian sagte, zwischen diesen beiden Feinden, Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit, wird auf ewig das Evangelium von Jesus Christus gekreuzigt. Die Gesetzlichkeit liest die Geschichte vom reichen Jüngling. Vielleicht kennen die manche, ja, wo dieser reiche Mann kommt und sagt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben, Jesus. Und dann schaut Jesus ihn liebevoll an und sagt, gib alles her, was du hast. Verkaufe alles und gib den Besitz den Armen. Und dann geht dieser Mann traurig davon. Nun und Gesetzlichkeit liest diese Geschichte so, du darfst keinen Besitz haben, du darfst kein Geld haben. Wenn du Christ bist, dann musst du total auf alles verzichten, sonst wird Gott dich nicht erlösen. Die Gesetzlosigkeit oder der Relativismus, Liberalismus sagt, ja, weil wir erlöst sind, weil Gott uns liebt, können wir machen mit unserem Geld, was wir wollen. Das ist völlig egal. Aber die gute Nachricht des Evangeliums zeigt uns, dass wir an dieser Stelle mit einem hohen Preis erkauft sind. Dass wir eben nicht mehr uns selbst gehören, sondern dass wir Jesus Christus gehören mit allem, was wir haben. Und dass wir Verwalter sind der guten Gaben, die Gott uns anvertraut hat. Und deswegen soll Geldgier und Besitzgier oder Neid auf andere, die mehr haben, das christliche Leben nicht bestimmen. Jakobus spricht in seinem Brief die Würde des Armen und die Demut des Reichen an. Denn beide sind in der Gefahr, gierig zu sein. Wenn du nichts hast, bist du gierig auf das, was andere haben. Und wenn du hast, dann bist du gierig, weil du noch mehr haben willst. Ja? Also alles sind Gefahren in unserem Leben. Der Reiche, der in dieser Welt Bestätigung erfährt, und es ist so, ja, muss man nicht verleugnen, der soll verstehen, dass sein Leben wie eine Blume ist, die heute blüht und morgen vergeht, sagt Jakobus. Und der Arme, der in der Welt Verachtung erfährt, der soll sich seiner hohen Stellung in Christus als geliebtes Gotteskind, Königskind bewusst werden, darüber nachdenken. Wer reich ist, soll sich an die Armut Christi halten, damit er nicht überheblich wird und verstehen, dass ihm nichts gehört. Und der Arme soll über den Reichtum Christus nachdenken und verstehen, dass ihm schon alles gegeben ist. Es geht also bei der Genügsamkeit um die richtige Einstellung zu Besitz und Geld, und die kommt aus dem Glauben. Die kommt aus unserem Vertrauen zu Jesus Christus. Wenn ich nämlich darauf vertraue, dass Gott mein Helfer ist, dann brauche ich nicht mit allem um meinen Lebensunterhalt Sorgen zu machen. Ich kann vernünftige wirtschaftliche Vorsorge machen für Krankheit und Alter, aber ich brauche nicht ängstlich versuchen, mich abzusichern in jeder Hinsicht, weil ich weiß, mein Leben und mein Wohlstand stehen alles in Gottes Hand. Und das Wichtigste, nämlich das Heil meiner Seele, ist mir von Gott geschenkt. Und damit eigentlich alles, auch was ich brauche. Und aus diesem Grund legt Jesus seinen Jüngern ans Herz, sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Sorgt euch nicht. Denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Und wer das lebt, wenn wir das leben, wenn wir das in uns hineinlassen, dann schenkt uns das Gelassenheit. Gelassenheit in unserem Leben und Genügsamkeit. Und wir können reichlich geben. Und das ist die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringt. Ohne Angst zu sagen, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. So zitiert der Hebräerbrief aus dem Psalm 118. Und aus dieser Glaubenszuversicht entspringen Bruderliebe, Keuschheit und Großzügigkeit. Und die Frage ist, wächst es bei uns? Darf es bei uns wachsen? Diese Glaubensfrüchte. Und wenn es nicht so ist, oder wenn wir merken, wow, das ist irgendwie, dann dürfen wir uns ganz an ihn wenden und genau diesen Vers für uns in Anspruch nehmen. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Und die Frage ist, was ist unser nächster Schritt heute im Blick auf diese Predigt, im Blick auf dieses Wort? Vielleicht geht es dir ja so, wie ich vorher am Anfang der Predigt gesagt habe, du brauchst mal eine Entscheidung, was ist eigentlich dein Leuchtturm in deinem Leben? Ist es das Wort Gottes oder sind es deine eigenen Vernunftsgründe oder letztlich einfach die Kultur, in der wir leben? Oder was ist dein Leuchtturm? Fehlt dir Liebe? Fehlt dir Zurückhaltung? Oder der Glaube, dass Gott dich auch da sich um dich kümmert? Auch in den Beziehungen? Oder fehlt dir Zufriedenheit? Dann hör das Wort Gottes. Hör, was Jesus sagt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, bei dem will ich eintreten und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich bin so überzeugt, letztlich ist das christliche Leben ein Loslassen. Ein vollkommenes Vertrauen auf den lebendigen und auferstandenen Herrn. Es geht nicht um Gesetzlichkeit und es geht auch nicht um alle Freiheit, sondern es geht um eine Beziehung zu diesem Herrn. Ein vollkommenes Vertrauen, und es kann nur wachsen. Es ist etwas, was heranwächst. Aber immer wieder offen zu sein und sagen, Herr, komm in meine Lebensbereiche. Hinterfrag mich, stell mich in Frage. Ich bin bereit, dir zu folgen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, für dein lebendiges Wort, durch das du zu uns sprechen willst. Danke, dass du der auferstandene Herr bist. Der, der Gottes Willen vollkommen gelebt hat. Herr, wir scheitern, wir sündigen, wir machen Fehler. Herr, wir vergaloppieren uns oft in die ein oder andere Richtung. Aber wir danken dir, Herr, dass die Erlösung allein festgemacht ist am Glauben an dich. Und Herr, das ist unser ganzer Trost. Aber Herr, wenn du dann in unser Leben kommst, dann willst du uns nicht lassen, wie wir sind, sondern du veränderst uns und du lässt als Frucht durch deinen Geist diese wunderbaren Dinge hervorgehen. Liebe und Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und so wollen wir dir unser Leben öffnen und wollen dich bitten, komm und verändere uns so, wie du uns haben willst. Wir geben dir den Raum dafür. Vielleicht heute zum ersten Mal. Vielleicht ist heute jemand da, der sagt, ich möchte Jesus die Türe öffnen und bin gespannt, was er tut. Dann lass ihn heute hinein. Vielleicht bist du schon lange Christ und du gehst schon lange in diesen Weg des Glaubens und trotzdem merkst du, ja, da sind die ein oder anderen Bereiche, die du letztlich verschlossen hältst vor ihm. Dann schenk ihm neu das Vertrauen. In Jesu Namen. Amen.